ARD.
Da sitzt du dann und guckst aufs Meer,
ja.
Stundenlang?
Ja, stundenlang, tagelang. Also ich habe, mein norwegischer Freund sagte, ja, das war immer so, dann sitzt er da und dann sagt, wir müssen mal los jetzt. Und dann sagt er, ja, warte noch, die Welle noch jetzt. Ja, aber wir sitzen jetzt schon 4 Stunden.
Ernsthaft? Ja, das ist ja so ein Klischee über die Norweger, dass man mit denen verdammt gut sitzen, schweigen und auf irgendwas gucken kann. Mhm. Am liebsten aufs Meer, weil es einfach Wikinger sind.
Mhm. Ja, würde ich so sagen.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Thomas Bickert, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
Dankeschön.
Und du hast mir gesagt, in Norwegen duzt man sich, deswegen bleiben wir natürlich auch beim Du. Weil, wer wird da nur gesiezt?
Also wir siezen den König und da sage ich immer, hängt die Latte ziemlich hoch dann. Und dann habe ich auch schon so sehr förmliche Geschäftsleute, habe ich es auch schon erlebt. Aber es ist sehr ungewöhnlich, macht man nicht. Also immer Du und Vornamen.
Sehr schön. Auch. Ja, schafft ja gleich auch eine gewisse Nähe. Mhm. Ein Leuchtturm. Eigentlich ein Haus ist es ja. Mhm. Auf einer steilen Klippe an der wilden Westküste Norwegens, umgeben von der tosenden See. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Wie verrückt muss einer sein, der da nicht nur kurzfristig als Tourist hinfährt, sondern der da tatsächlich viele Jahre lebt?
Auf einer Skala von 1 bis 10, 15 ungefähr. Ja, man muss ein bisschen verrückt sein. Oder, also ich sage immer, ich weiß nicht, ob ich verrückt bin. Ich habe immer schon eine rosa Brille aufgehabt. Also ich habe immer das Potenzial von Plätzen gesehen und nicht so die Arbeit, die wahrscheinlich, da kann man naiv nennen, aber es hat funktioniert.
Und was ich so spannend finde, wenn man sich mit deiner Biografie beschäftigt, du warst und bist einer, der die Unsicherheit sucht geradezu. Die meisten Menschen sind ja so gestrickt, dass sie die Sicherheit suchen. Bei dir ist das ganz anders.
Ja, das stimmt. Warum? Warum? Ja, das ist eine spannende Frage. Also Unsicherheit, ich schreibe das mit Bindestrich, weil das nur heißt, nicht sicher. Und wenn man das umdreht, ist das für mich, alles ist möglich. Mhm. Und ich bin auf der Suche nach dem Möglichen. Ohne mein Leben jetzt groß riskieren zu wollen, will ich immer irgendwie rausfinden, was ist da noch möglich.
Also auch wenn du nicht weißt, dass es positive Möglichkeiten sind, beziehungsweise positive Ereignisse, die dann eintreten.
Genau, ich glaube, ich bin ziemlich bewertungsfrei erstmal und gucke mir das an und dann bewertet wird hinterher. Das war blöd irgendwie, das kann ich schon dann aussagen. Aber das ist schon richtig. Unsicherheit ist eine, also es hat ja im Volksmund so eine Negativbewertung. Ja. Das ist eine totale Triebkraft eigentlich. Also ich glaube, dass alle Innovationen Unsicherheit brauchen, weil sonst sind wir bei dem, was sicher ist. Und das ist nie was Neues.
Ne? Sonst würden wir immer noch in Höhlen hocken.
Genau. Genau.
Ja, da war es irgendwann mal sicher. Windstärke 15, wo die Freiheit wohnt, mein Leben im Leuchtturm am Ende der Welt, so heißt dein Buch. Und allein dieses Bild auf dem Cover, das ist das Haus, das man da sieht, der Leuchtturm. Ne?
Genau, ja.
Ja, unfassbar. Hast du wirklich Windstärke 15 erlebt?
Ja.
15 heißt?
Ja, das wissen die wenigsten. Ich glaube, sogar viele Meteorologen fragen da immer nach, weil das eigentlich nur bis 12 geht, ja. Diese Skala. Kann man so ein bisschen historisch angucken. Die ging früher bis 18, also 18 Windstärken. Und die wird in China und in Taiwan auch noch benutzt, weil es da eben diese Taifune gibt und Verschiedenes. Und man hat erst in den 70ern hat man die reduziert auf 12 Windstärken, aber der Wind hält sich da nicht dran. Und das habe ich da lernen müssen. Ich habe das mit dem Nachbarn diskutiert. Irgendwie sagt er, das Windgemälde, ich sage, wie viel Beaufort? Da sagt der Beaufort, da sage ich, die 12. Nee, sagt er, die benutzen wir hier nicht. Die geht ja nur bis 12. Und da habe ich gelacht. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, aber mehr gibt es ja auch nicht als 12. Und da hat er mich angeguckt und sagt, bleibst du bis zum Herbst? Und dann wusste ich, was er meint. Ne?
Also, wie fühlt sich das an? Wie hört sich das an?
Also das ist eine freie Eskalationsstufe. Also ab 10, 11 Windstärken ist es schon deutlich unangenehm.
Das ja, 10 kenne ich. Ich kenne vielleicht einige, die das schon mal erlebt haben an der Nordsee oder wo auch immer. Auf
ja, See. Und die Meteorologen unterscheiden zwischen Windstärke, Beaufort, wenn man das so nennt. Das ist eine konstante Windstärke. Und die meisten Leute reden von, wenn sie von Sturm reden, von Sturmböen. Mhm. Und das ist nochmal ein Unterschied von 2, 3 Windstärken. Ne? Also eine 11 als Windstärke ist schon richtig hartes Zeug. Da geht schon echt eine Menge kaputt. Das Erste, wenn man draußen ist, das Atmen wird immer schwieriger. Ist auch klar, weil die Luft einfach mit 11 Windstärken an einem vorbeizieht. Meist stellt man sich ja seitlich hin, also kaum jemand stellt sich frontal dahin. Und dann muss man Kraft aufwenden, um zu atmen.
Also und bei 15?
Naja, da ist es fast nicht mehr möglich. Es geht eigentlich nur noch mit dem Rücken zugewandt und dann muss man das richtig mit Kraft reinziehen. Das ist einfach, weil der Wind ja sofort wegnimmt.
Hattest du da Schiss, als du das erste Mal erlebt hast?
Ich habe einmal Schiss gehabt, das ist auch im Buch beschrieben, als ich schlauerweise dachte, ich müsste die Parabolantenne oben auf dem Berg sichern und habe eben vergessen, dass der auf der Rückseite so eine Walze macht, der Wind, und mich dann angesogen hat. Da hatte ich Schiss, ja. Sonst habe ich mehr Angstsituationen durch Wellen, große Wellen erlebt, als durch Wind.
Also so. Man denkt ja immer, der hat einsame Plätze wie dieser Leuchtturm am Ende der Welt, sind ruhig, sind still, aber da ist immer laut, oder?
Ja. Still ist es nie. Also selbst bei ganz ruhigen Sommertagen ist immer irgendeine Bewegung im Wasser und die Möwen sind unentwegt unterwegs, logisch. Das ist nicht wie in den Bergen. Aus den Bergen kenne ich das, auf dem Gipfel kann das völlig still sein. Das geht am Meer eigentlich überhaupt nicht. Und dann, wir haben ja Durchschnittswinde, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Und 15 Windstärken, das ist ein Mittelwind von 48,6 Meter Sekunde. Das ist Europarekord, den wir da gehalten haben. Mittelwind. Also es ist eine mittlere Windstärke, die da über eine gewisse Zeit weht. Ne?
Jetzt habt ihr da ja über eine Zeit lang auch Zimmer vermietet. Dadurch seid ihr ja weltberühmt geworden, dieses Hotel im Leuchtturm. Wie reagieren denn Menschen, die das erste Mal dahin kommen?
Wow. Also das ist, selbst wenn ich glaube, dass ich ein ganz guter Fotograf bin, ist es immer noch mal anders, wenn man da hinkommt. Es kommt natürlich ein bisschen aufs Wetter drauf an. Es gibt auch so graue, langweilige Tage ohne Wind. Da ist es dann nicht so dramatisch, aber auch bei blauem Himmel ist es schon spektakulär, einfach an dieser Klippe zu stehen. Und wenn man dann ins Haus geht, das ist wirklich nur eine Scheibe, ein Wohnzimmerfenster und dahinter ist der Nordatlantik.
Da geht's runter?
Da geht's runter.
Wie viele Meter?
45 etwa, 48, 46. So.
Wow. Ich gehe mal davon aus, das sind keine Pauschaltouristen, die da zu euch gekommen sind. Was sind das für Leute gewesen?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Die meisten suchen die Nähe zum Meer, also so Meerverliebte, Romantiker, Leuchtturmromantiker. Dann haben wir verschiedene Produkte gehabt. Wir haben einfache Zimmer vermietet. So, das waren so Leute, die einfach ein bisschen Action wollten. Und dann haben wir, nachdem wir selber oben auf der Kanzel geheiratet haben, ne, also wirklich live, hat meine Frau oder jetzt Ex-Frau gesagt, Mensch, vielleicht wollen das andere auch, dann machen wir eine Hochzeitssuite. Und das ist, genau. Und das war so ein Produkt, was übers ganze Jahr auch gegangen ist, weil man das auch im Winter, die Leute haben dann immer gesagt, Mensch, Hochzeitssuite und wir zu zweit und eine Flasche Weißwein, ein paar Krebs.
Also ganz oben im Leuchtturm.
Genau, das ist die oberste Etage von dem Haus und in dem Esszimmer kann man direkt in das Leuchtfeuer, was ja noch immer geht, das guckt einen so richtig an dann. Ne? Also das ist schon ja,
romantischer
krass.
Geht's nicht.
Romantischer geht's nicht. Und dann ist aber eine Sache immer, die haben dann bei den Buchungen immer schon gesagt und wir würden es natürlich richtig schön, ruskeveir heißt das auf Norwegisch, also so richtig grobes Wetter wünschen. Ne? Und dann habe ich immer ganz trocken geantwortet, hier soll man sehr vorsichtig sein, was man sich wünscht.
Waren das viele Norweger, Norwegerinnen, die gekommen sind oder Menschen aus der ganzen Welt dann irgendwann?
Das ist immer internationaler geworden. Es ist aber, wir haben so eine Stammkundschaft von Norwegern gehabt, auch gerne aus den Städten, also die dann auch ein bisschen fahren mussten und eben so ein verlängertes Wochenende gemacht haben. Aber wir haben Leute aus der ganzen Welt gehabt. Ich glaube, meine Ex-Frau sagte zum Schluss, letzte Saison waren das 17 verschiedene Nationen. Bin ich nicht ganz sicher, ob das von der Zahl stimmt, aber so in einem Dreh.
Du warst selbst vor 30 Jahren das erste Mal da, warst auf Norwegenreise mit einem Kumpel und ihr seid da, ich weiß nicht, ob zufällig vorbeigekommen, aber du hast es gesehen und warst schockverliebt.
Schockverliebt.
Ganz Was klar. ist da passiert in dir? Kannst du das beschreiben?
Ja, also erstmal, das war ein Norweger, der aus der Gegend kam und kannte uns schon Jahre und der hat dann irgendwann gefragt, ob ich mal mit will an die Westküste. Ne? Und haben wir seine Mutter besucht, die wohnte da und dann ist er immer mit mir einfach durch die Gegend gefahren und hat diese wirklich völlig irre Landschaft. Man kommt dann über eine kleine Klippe und dann ist dann 2 Kilometer breiter weißer Sandstrand. Komplett weiß. Denkst, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und dann wieder 2 Klippen weiter stehen da eben diese beiden Häuser. Hat er auch nie vor anderen gekündigt, die habe ich dann nur gesehen. Und da ich immer davon geträumt habe, in einem Haus am Meer zu wohnen, das ist das, was mich getriggert hat.
Schon als Kind, ne?
Schon als Kind, genau.
Stimmt das, dass du auch schon als Kind Norweger werden wolltest?
Ja, das stimmt auch, ja. Also ich war 11, als wir das erste Mal nach Norwegen gefahren sind und so 12, 13 war das. Da sind wir mit Kajaks immer unterwegs gewesen. Ja. Weißt du, das ist mein Land hier.
Ein wunderschönes Land, ja. Und dann hast du das gesehen?
Und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist so im Grunde das Crescendo von meinem Traum vom Haus am Meer. Also mehr Haus am Meer geht nicht. Also geht nicht, es geht nicht dichter. Also alles andere ist dann Boot. Das hat mich so erwischt, also so vom Herzen. Und ich dachte, wow.
Sofort gedacht, ich will da leben.
Nee, wir haben ein bisschen rumgesponnen. Wie wäre das mal, da mal eine Nacht zu über... So fremd war das. Da habe ich nicht mal von zu träumen gewagt. Also, dass ich da mal leben könnte, nein. Aber mal eine Übernachtung, davon habe ich geträumt. Dann haben wir auch drüber gesprochen. Das wäre doch mal was und vielleicht und keine Ahnung.
Ja, es war ja noch ein längerer Weg, bis du dann tatsächlich da auch gelebt hast. Dieser Moment, als du den Pachtvertrag unterschrieben hast tatsächlich. Du beschreibst es so schön, du sagst, da ist ein Adler vorbeigeflogen in dem Moment. Und da hast du gewusst, das ist das Richtige, was ich tue.
Also ich habe, das ist in dem Buch recht ausführlich beschrieben, ja, weil ich wirklich gekämpft habe mit mir. Ne? Ich habe ja kein Geld gehabt, kein Norwegisch konnte ich und nix. Und alles Rationale hat gesagt, bist du bescheuert? Das kannst du nicht machen.
Ja. Also wie die allermeisten von uns gedacht hätten.
Genau.
Bescheuert, weg mit dem Gedanken, mit der Spinnerei.
Was soll das? Ich meine so. Ne? Und mein Gefühl sagte mir, das ist wirklich die Zuspitzung des Traumes und once in a lifetime Chance irgendwie, machen oder nicht. Also ich war richtig am Zittern da, weil das war nur eine Unterschrift. Eine Unterschrift hat mich davon getrennt. Ne? Und manchmal braucht man das. Vorher habe ich ja noch rumspinnen können, aber jetzt war Realität angesagt. Ne? Und dann habe ich da gestanden an diesem Fenster. Das ist in dem Buch ist ein Bild, da sitzt meine kleine Tochter und schleckert aus einer Teigschüssel. Das ist dieselbe Stelle, wo der Vertrag lag. Und da geht es auch halt runter ins Meer sofort von diesem Fenster. Das ist ein irrer Blick. Und dann kam dieser Adler da vorbei, ein Seeadler. Also weit über 2 Meter Spannweite. Und das wusste ich nicht. Das haben die relativ häufig gemacht. Ganz dicht am Haus, nicht mal 10 Meter, weil da so eine Aufwindböe immer kommt. Und da brauchen die keinen Flügelschlag. Das sind ja schwere Tiere. Die müssen immer gucken, dass sie nicht so viel Energie verlieren. Und da konnte der so schweben und blieb so richtig stehen vor diesem Fenster und guckte dann auch so. Ich hatte das Gefühl, der guckt
dich an.
Genau. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Spricht der jetzt mit mir? Ich sage, aber das ist doch bescheuert. Also das, so, ne? Aber dann habe ich gesagt, so, das nehme ich jetzt als Signal. Also mehr Signal geht nicht. Das ist jetzt ein Signal, wahrscheinlich genauso ein Schwachsinn wie das ganze Projekt. Das
ist eine verrückte Geschichte. Aber es ist so passiert.
Es ist genauso passiert, ja. Und ich habe unterschrieben. Klack, Füller raus und dann unterschrieben. Und
das war nie bereut. Mitte der 90er, 94, 95, ne?
Das war 94 im April, genau. Ja.
Du hast dann da erstmal alleine gelebt, eine Zeit lang. Und dann mit deiner Frau, also mit deiner jetzt Ex-Frau, da musste auch erstmal jemand finden, der damit einzieht, oder?
Ich glaube, die einzige auf der Welt, die das.
Das ist in the middle of nowhere, da ist sonst nichts. Dieser Leuchtturm.
Genau, die nächste Hausansammlung ist so 1,5 Kilometer, da wohnen irgendwie 20 Leute. Also heute wohnen da 5 Leute noch, glaube ich. Damals, weiß ich gar nicht, vielleicht ein bisschen mehr als 20. Und das ist schon auch dramatisch für Leute, die das nicht kennen. Man sieht da nichts. Also wenn ich aus der Haustür rausgehe, da ist nichts. Da ist kein Licht, da ist kein Geräusch, da ist nichts.
Ich stelle mir gerade deine Frau vor, wie du ihr das zeigst, wie sie das erste Mal da ist und du ihr dann versuchst zu vermitteln, Schatz, da werden wir leben oder da würde ich gerne mit ihr leben. Wie hat sie denn reagiert? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, die hat so einen Traum von Irland gehabt, ne? Was ja ganz ähnlich ist. Von der Landschaft ist das ganz ähnlich. Auch diese grünen Wiesen, die dann über Klippen so steil ins Meer abreißen. So. Und deswegen hatte ich überhaupt nur gedacht, ich hatte die ja in so einem irischen Pub kennengelernt. Sie ist keine Irin, aber sie sieht so aus, rote Haare. Und da dachte ich, da hast du eine echte Chance irgendwie. Ne? Weil die halt genau so einen Traum hatte, nur halt nicht das Land kannte. Ne?
Und nicht ganz so einsam.
Ja, da haben wir nicht so drüber gesprochen mit der Einsamkeit. Aber dann hat sie mich 96 also besucht, 2 Wochen und war schon echt hin und weg und sagt, das kommt meinem Traum schon wirklich nah. Ne? Und dann war das aber ein längerer Prozess. Also ich habe auch nicht gedrängelt, also seelisch habe ich gedrängelt, aber ich habe mich vorgesehen, zu sehr zu drängeln, weil das macht keinen Sinn. Also das ist zu einsam und zu hart, auch so ein Leben da draußen, um jemanden dazu zu überreden.
Wie heißt das norwegische Wort für Vertrauen? Tillit.
Tillit.
Mhm. So heißt ja auch dein Institut,
Ja. Dass
du gerade am Gründen bist oder schon gegründet hast.
Ja.
Da muss jemand schon aber eine Menge Tillit haben.
Ja, schön, ja, das stimmt.
Wenn er da hinzieht. Ne?
Ja. Ja, das hat sie auch gehabt. Also das hat sie schon auch gehabt. Also das ist sehr besonders. Das war eine Zeit, wo das auch noch nicht so super gut lief. Also nicht finanziell wackelig. Also ist einfach so, weil die Ausgaben halt irre hoch sind da. Ne? Ich habe ja keine Unterstützung gekriegt. Ich musste praktisch den ganzen Leuchtturm, alles, Wasser, Elektrik, alles selbst bezahlen.
Ne? Und sanieren, der war ja ziemlich runtergekommen.
Ne? Ja, genau, alles. Ja.
Wie hast du da oder wie habt ihr da überhaupt erstmal Geld verdient?
Ich hatte fürs erste Jahr einen Puffer. So, ne, hatte ich mir angespart über meine Firma, die ich in Deutschland hatte, aber das war nicht viel. Für ein Jahr reichte das. Und dann kam ich eben da drauf, relativ schnell. Wir hatten eine Firma, die Skireisen mit einem speziellen Anfängerlehrkonzept in Österreich gemacht hat. Und ich habe in Österreich dann immer Vorträge gemacht über die Westküste und so. Und da habe ich eigentlich dann rekrutiert Leute, die eben da Urlaub machen wollten. Da habe ich Urlaub angeboten, immer so 2 Wochen mit Guiding und Essen. Und dann haben die Leute, die Einsamkeit und Leuchtturm wollten, so richtig, ne? Ich habe halt tolle Bilder gezeigt und dann waren die alle so ein bisschen, ne? Und das lief auch relativ gut an schon im ersten Jahr dann.
Fotografiert hast du ganz viel, tolle Bildbände gemacht.
Ja, ich habe immer fotografiert, aber ich habe das sehr schnell gesehen, dass das im Grunde der Verkaufskanal ist, diese Bilder. Ne?
Nochmal, was mich so beeindruckt ist, dass ihr das ja nicht nur irgendwie ein halbes Jahr oder 2 Jahre durchgezogen habt, sondern insgesamt, wie lange warst du da?
Also in Norwegen bin ich fast 30 Jahre gewesen. Ich bin dann letztes Jahr wieder nach Hamburg ausgewandert und den Leuchtturm habe ich knappe, fast genau 25 Jahre gehalten. Ne? Also ich sag mal, ich bin der Leuchtturmwärter, der am längsten da war.
Hattest du da denn noch den Job als Leuchtturmwärter überhaupt?
Ja, das ist kommt drauf an, wen du fragst. Also ich war Leuchtturmwärter, weil es keine anderen mehr gibt. Es gibt keine Leuchtturmwärter im klassischen Sinn. Die braucht es aber auch schon seit 30 Jahren nicht mehr, weil die alle automatisiert sind, die Anlagen. Aber es braucht jemand, der sich um das Haus kümmert. Ja. Und das habe ich gemacht. Ne?
Ich meine, du bist ja auch gelernter Seemann, werden wir gleich noch drüber sprechen. Wie würdest du sagen, haben dich diese 25 Jahre in dem Leuchtturm verändert?
Also ich habe, das ist ein großer Teil in dem Buch, ich bin wirklich erwachsen geworden. Das liegt an dieser, da gibt es keine gelben Seiten, keine Hilfe. Also was ich nicht mache, wird nicht gemacht. Und wenn was kaputt ist, muss ich es machen, sonst geht's nicht. Und ja, man kann sich Handwerker holen, aber das dauert ewig und die haben auch keine Lust unbedingt daraus. Also dieses wirklich Erwachsenwerden, eigenständig.
Sich wirklich kennenlernen.
Ja, Selbstwirksamkeit nennen die Psychologen das.
Ne? Ja, du bist ja Psychologe auch noch.
Ja. Und das ist also durch die Einsamkeit durch. Ne? Das ist halt diese Geschichte. Fridtjof Nansen hat das als erster, glaube ich, so fixiert. Der sagte, die wirkliche Persönlichkeitsentwicklung geht nur über Einsamkeit, weil ich nur dann meine eigene Seele so laut höre. Ne?
Kann Einsamkeit richtig, richtig wehtun?
Ja, kann auch krank machen.
Körperlich wehtun?
Ja, ja. Richtiger Verlustschmerz. Kann es, ja.
Und da muss man durch. Ja, du konntest ja nicht anders.
Ich konnte nicht anders, aber ich bin immer so, als Psychologe sage ich vorsichtig mit dem durch, weil das hört sich nach Kämpfen an. Das sind die Dinge, wo wir uns nicht durchkämpfen können. Wir müssen das durchleben. Das heißt, es ist nicht ein Hartwerden, sondern ein Weichwerden. Es ist nicht ein Zuschlagen, sondern ein Annehmen. Also ich muss mich selber so annehmen, wie ich bin. Und dann ist alles gut.
Würdest du das nochmal machen?
Ja, wenn du so lange in diesem einsamen Leuchtturm
schenkst. Ja, aber wenn du nochmal könntest, wenn du nochmal 30 wärst.
Ich würde das genauso machen, klar. Also es ist einfach eine super schöne Zeit gewesen. Die war hart und ich habe, glaube ich, 17 Jahre keinen Urlaub gemacht, aber ich war mitten im Traum.
Wollte jetzt gerade sagen, ein bisschen einsam warst und du hast wahrscheinlich wenig Menschen kennengelernt, aber das stimmt ja gar nicht. Es sind ja immer wieder Menschen gekommen, die da Urlaub gemacht haben.
Genau.
Und kuriose Typen auch.
Ja.
Können wir ja auch noch nachher ein bisschen drüber sprechen. Thomas, wahnsinnig spannend. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Windstärke 15, wie gesagt, heißt dein Buch. Wir würden dich ja an dieser Stelle auch gerne noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Mhm. Und deswegen schreibe ich immer einen kleinen Lebenslauf für jeden Gast. Mhm. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du den unterschreiben kannst.
Okay.
Ja, bitteschön.
Ich heiße Thomas Bickert und ich mag mich am Meer. Mein Leben lang waren die Wellen ein treuer Begleiter und kluger Ratgeber. Ich habe Stürme überstanden, Mauern eingerissen und schließlich erkannt, Freiheit gibt es nur in mir selbst, ganz egal, wo ich wohne oder was ich mache. Ich bin ein Mann, der gerne unbekannte Wege einschlägt und seine Träume lebt. Geprägt haben mich meine Zeit auf hoher See, mein Wissen als Psychologe und die Jahre im Leuchtturm an Norwegens Küste. Jetzt habe ich endlich das Gefühl, dass ich angekommen bin und möchte mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Wow, das hätte von mir sein können.
Hättest du selber so schreiben können, ja?
Ich weiß nicht.
Das ist ein großes Kompliment, aber es steht kein Quatsch drin, oder?
Nee, es steht überhaupt kein Quatsch drin. Also Mauern eingerissen, das habe ich tatsächlich auch gemacht, ja.
Lass uns gleich drüber sprechen. Ich würde gerne mit dem Satz beginnen, den du ja auch gesagt hast, den du auch schreibst in deinem Buch. Ich mag mich am Meer. Mhm. Was heißt das? Magst du dich sonst nicht?
Ja, korrekt. Ich mag mich besonders am Meer. Müsste es eigentlich richtig heißen, hast du recht, ja. Ich mag mich am Meer ist einfach für mich so ein Kerngefühl, dass meine, in der Psychologie nennt man das die Resonanz, also die Resonanz meiner Seele im Grunde von dem Meer so gut wiedergespiegelt wird. Was natürlich gar nicht stimmt, das tut das Meer, macht ja gar nichts, das ist ja so, aber es fühlt sich so an für mich. Und deswegen mag ich mich am Meer.
Da sitzt du dann und guckst aufs Meer, ja. Stundenlang?
Ja, stundenlang, tagelang. Also ich, mein norwegischer Freund sagte, ja, das war immer so, Und dann sitzt er da und dann sagt, wir müssen mal los jetzt. Und dann sagt er, ja, warte noch, die Welle noch jetzt. Sagt, ja, aber wir sitzen jetzt schon 4 Stunden.
Ernsthaft? Das ist ja so ein Klischee über die Norweger, dass man mit denen verdammt gut sitzen, schweigen und auf irgendwas gucken kann. Mhm. Am liebsten aufs Meer, weil es einfach Wikinger sind.
Mhm. Ja, würde ich so sagen. Also die übliche Konversation, das ist auch, es hört sich ein bisschen abwertend an, ist es wirklich nicht gemeint?
Ich finde es faszinierend.
Also die übliche Kommunikation, da stehen, also es ist ja, ne, sieht man auf dem Bild, da ist diese Mauer um den Leuchter rum, da kommen relativ häufig auch Leute und dann stellt man sich dahin an diese Mauer, immer nebeneinander, guckt in die gleiche Richtung auf den Horizont und dann fängt der eine an mit den wichtigen Sätzen des Lebens und das geht immer so, ja, da, ja, da. Und dann sagt der andere, ja, da.
Was heißt ja da?
Nichts, das heißt einfach nur, naja, ne, muss ja.
Muss ja.
In Hamburg würde man sagen, ja, muss ja, ne. Das ist so.
So laufen einer, Konversationen
ja,
ab.
Ja, so geht das ab. Und wer da gehört, boah, ist okay. So ein bisschen so, ja.
Das Wichtigste ist gesagt.
Ja, ja, genau, so. Ja. Das hat auch eine Gradlinigkeit, die ich auch schätze, einen Pragmatismus, den ich auch schätze. Aber das hat auch seine Begrenzung. Ne?
Also Smalltalk ist eher schwierig.
Ja, Smalltalk ist schwierig. Und aber auch, wenn ich dann mal sage, ah, Mensch, ich weiß nicht, heute geht es mir echt nicht so gut. Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen einsam. Dann gucken die auf die Uhr und sagen, ja, ich muss auch los.
Empathie wird groß geschrieben. Ja, ja. Ich meine, das sind wirklich so, ich kenne auch wahnsinnig nette Norweger. Und das ist tatsächlich so manchmal. Da wird halt nicht immer viel geredet, was sehr, sehr schön ist. Weil das muss man können, miteinander schweigen.
Ja,
kann man eigentlich nur mit den Menschen, die man am liebsten mag.
Aber wenn man nur schweigt, weil man nicht reden kann, dann ist es schon wieder eine andere Sache.
Das ist wieder eine andere Geschichte. Was hat dich das Meer in all diesen Jahren und Jahrzehnten, du bist ja auch zur See gefahren, gelehrt über dich?
Ja, das erste Wort, was mir da immer einfällt, ist Demut. Also vor dieser unfassbaren Kraft. Also eine 20-Meter-Welle, wenn die an Land geht, das ist so unvorstellbar viel Kraft. Ich meine, so ein Containerschiff von zigtausend Tonnen, es wird einfach hochgelopft, ne? Einfach angehoben. Eine kleine Welle, die nur aus Wasser besteht. Also Demut vor dieser unendlichen Kraft und in der Begegnung, deswegen mag ich mich am Meer, in der Begegnung meine Kleinheit auch wahrzunehmen. Mhm. Und da kann man immer erst sagen, aber das ist doch unangenehm. Und dann sage ich zuerst ja und dann nicht. Weil ich glaube, dass wir Menschen, und unser größtes Problem ist, dass wir immer versuchen, größer zu sein, als wir sind. Und damit ganz viel zerstören. Und diese Kleinheit, die wir eigentlich haben, die ist eigentlich ganz gesund und ganz schön. Und ich habe öfters dieses Bild gehabt, wenn ich jetzt da abrutsche im Sturm und in die See klatsche, dann hinterlässt das in diesem Moment und den nächsten Stunden, Tagen nicht die kleinste Spur. Nichts. Meine Familie erfährt das erst 2 Wochen später. Vielleicht hat die Möwe ein bisschen was zu essen. Ansonsten hinterlässt das nicht eine Spur. Nichts. Mhm. Und das kann einem Angst machen, aber es kann einen auch befreien. Und das ist bei mir passiert.
Weil man sich dann einfach nicht mehr so wichtig nimmt.
Genau. Und das heißt, man kann wieder alles machen. Aber es ist nicht so wichtig.
Du hast mit 19 eine Ausbildung zum Seemann gemacht.
Mhm.
Warum? Einfach die romantische Vorstellung aus der Kindheit, ich will zur See fahren?
Ja, genau das. Also ich hatte eine völlig verklärte romantische Vorstellung und so ein Gefühl. Also das Meer hat mich immer magisch angezogen, aber ich mochte nie so Badeurlaub. Das fand ich irgendwie langweilig. Also so haben wir auch nie gemacht. So im Süden liegen, da auf dem Handtuch. Ja, sage ich, okay, 10 Minuten ist okay, aber dann muss ich auch wieder los. Nee, das war eine völlig verklärte romantische Geschichte, kann man einerseits sagen. Andererseits kann man auch sagen.
Du bist in Hannover geboren, auch da aufgewachsen. Ist das Meer nicht sehr weit, aber auch nicht besonders nah.
Nee, das war nicht alltäglich. Ne? Das ist völlig klar. Das waren im Grunde diese Norwegen-Urlaube. Sonst habe ich auch. Aber na, wir sind halt ganz früh Kajak gefahren. Und das ist nochmal was Spezielles, weil im Kajak sitzt man im Meer. Ne, man ist nicht so auf dem Meer, man ist im Grunde auf Augenhöhe wirklich, fühlt das mit den Händen und das ist so eine ganz schöne Verbindung, erinnere ich noch als Kind schon immer. Also wenn es dann in Strömen geregnet hat, in diesem Kajak mit Ölzeug zu sitzen, trocken, weil es perlt ja alles ab, und diesem Geräusch zuzuhören. Ich wollte auch immer nicht paddeln. Mein Vater war immer genervt. Der wollte ja immer von A nach B und irgendwie so und so viele Kilometer. Und ich wollte mich einfach treiben lassen, einfach auf dem Meer sein.
Romantische Vorstellungen sind dazu da, dass sie kaputt gemacht werden, hätte ich schon fast gesagt. Wenn man dann Seemann wird, dann merkt man ziemlich schnell, dass das eben nicht so romantisch ist. Du hast alles Mögliche erlebt, du warst auch im Krieg sogar, also im Kriegsgebiet. Mm.
Ja.
Wie schlimm war das, rückblickend?
Das war so schlimm, dass es heute noch sitzt. Also das Traumann. Ist, würde ich denken, ja. Also ich habe es gut im Griff, aber wenn es so tiefes Knallen ist oder wenn einer hinter mir durchgeht mit einem Luftballon in der Hand, wo ich weiß, der könnte jederzeit zerplatzen, bin ich sehr angespannt. Ne? Das ist immer noch so.
Und wenn der dann zerplatzt? Und du hast es nicht mitgekriegt vorhin?
Ja, also ich erschrecke mich fast überhaupt nicht mehr, aber der Mensch, der den hält, sollte aufpassen. Also ich bin überhaupt kein physischer Mensch, bin sehr empathisch, aber da gibt es so Reaktionsmuster, die ich eben darauf zurückführe, dass das damals extrem bedrohlich war. Ne?
Libanon war das?
Libanon war das, ja, 83, ja.
Und hast deswegen dann auch den Beruf nicht weiter ausgeübt?
Nö, das würde ich nicht sagen. Nee, das war mir einfach, die Romantik war halt völlig hin. Ne? Also es war ja Containerfahrt und das waren irgendwie, ich dachte, man ist da eine Woche hier und in Casablanca. Wir waren auch in Casablanca, aber das will keiner. Also das ist nicht so schön gewesen.
Zumindest nicht im Containerhafen.
Nee, genau, ja. Und ich habe auch immer die schlimmen Seiten von diesen Häfen gesehen. Ich war in Alexandria, Freunde waren gleichzeitig in Alexandria. Wir haben nicht dieselbe Stadt gesehen.
Ne? Aber was dir aus dieser Zeit geblieben ist deine ja fast schon lebenslange Beschäftigung mit der Seekrankheit.
Ja.
Seit 30 Jahren beschäftigst du dich damit, forschst daran.
Ja.
Und was ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, konnte ich gar nicht glauben, es gibt keine Disposition dazu. Also es kann jeder kriegen oder beziehungsweise man kann es auch wieder wegkriegen.
Ja. Also im Prinzip stimmt das so. Es gibt so ein paar Faktoren, wo ich sagen würde, okay, müssen wir nochmal genau hingucken, ob es da eine Disposition gibt. Aber die geht nicht direkt auf die Seekrankheit, sondern es hat eher mit Stressanfälligkeit zu tun. Seekrankheit ist erstmal keine Krankheit. Das ist der erste Irrglaube.
Trotzdem grauenvoll, wer das mal erlebt hat.
Trotzdem grauenvoll, genau, ja. Aber in der Kurzform, es hört sich völlig durchgeknallt an, aber es ist der Versuch unseres Nervensystems, uns am Leben zu erhalten. Das ist Seekrankheit.
Weil durch den Wellengang dem Körper vermittelt wird, irgendwas stimmt gerade nicht. Das Gleichgewicht ist nicht im Gleichgewicht.
Genau, aber das hat wenig mit dem Körper zu tun, sondern mit den Augen. Es gibt eine Fehlinterpretation, weil wir westlichen Menschen immer uns mit den Augen orientieren. Deswegen verlieren wir, wenn da irgendwas zwischenkommt, auch immer sofort die Balance. Also ne, wenn man auf den Berggipfel geht, oben letzte Grad, und dann ist man ganz oben, dann fängt man das Taumeln an, weil da nichts mehr hinter ist. Und das ist, weil die Augen nichts zu fassen kriegen. Das ist kulturbedingt. Und diese Augenwahrnehmung unter Deck stimmt die einfach nicht mehr. Ne? Da denkt das Auge, denkt die Tür, der Türrahmen ist gerade, und dann kippt das Schiff aber und dann halten wir uns an den Türrahmen, aber der ist nicht gerade. Dann müssen wir uns festhalten, um nicht umzukippen, das tun wir auch. Und dann stehen wir zwar parallel zum Türrahmen, aber das Balance-System und die Nerven in den Gelenken, Propriozeptoren, wie die heißen, die sagen, nee, du stehst nicht gerade. Und diese Datenkollision kann nicht errechnet werden. Und das führt zu der lebensbedrohlichen psychischen Situation, dass ich meine Lage im Raum nicht mehr weiß.
Und deswegen wird einem schlecht.
Und dann führt das Nervensystem den Notfallplan aus. Das fängt mit Müdigkeit an. Viele Leute sind seekrank, wissen es gar nicht. Das ist so eine Müdigkeit. Das nennt man Konfliktschlaf in der Psychotherapie. Also unser Nervensystem kennt nur Kämpfen, Laufen, wenn es bedrohlich wird, oder den sogenannten Freeze, also dieses Zusammenziehen.
Ja.
Und das passiert während der Seekrankheit. Ne? Und dann ist das Übergeben, ist nur ein Ableiten von übermäßiger Energie, hat nichts mit dem Magen zu tun.
Okay.
Genau, deswegen kann man da auch eigentlich nicht viel regeln, über viel essen, wenig essen, viel trinken, wenig trinken. Es ist das Ableiten von übermäßiger Energie, und dazu kommt, dass diese Stressfunktion, die da ausgelöst wird, in demselben Gehirnareal stattfindet wie Vergiftung. Also die Alarmsituation ist ähnlich, und deswegen interpretiert das Kleinhirn das häufig so. Ne?
Und in deinem Tillit-Institut in Hamburg, da therapierst du Menschen, die unter Seekrankheit leiden, aber trotzdem zur See fahren müssen, wollen oder was auch immer.
Wollen, ja, genau. Ja. Ich fange immer die Trainings damit an, dass ich sage, Leute, die nicht zur See fahren, die sagen immer, hä, wieso hören die nicht einfach auf damit? Ich sage, weil das nicht geht. Weil wenn man diesen Bacillus hat, dann hat man die. Ich habe jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen mit Seglern gearbeitet.
Mhm. Und da gibt es auch welche, die nach all den Jahren noch unter Seekrankheit leiden?
Ja, viele. Also ich würde sagen, die meisten sogar. Da wird nicht so viel drüber erzählt, aber den allermeisten kommen in bestimmten Situationen, es ist sehr unterschiedlich, also dieser Teil ist sehr unterschiedlich, Das hängt von den Bedingungen ab. Die werden seekrank unter bestimmten Bedingungen. Und es hat aber eben ganz viel mit dem Stress zu tun, dem wir ausgesetzt sind. Also ich sage mal, Seekrankheit hat einen ganz hohen sozialen Faktor, den wir immer ausrechnen. Wenn ich Freitagabend Vollgas an die Ostsee fahre, um mit den Freunden zu segeln und im Stau stehe und schon zu spät bin und der hatte Stress mit dem Chef und meine Beziehung ist auch gerade nicht gut und der Hund ist krank, dann habe ich so viel Stress, wie viel Welle brauche ich dann noch, um mein Nervensystem zu überlasten, ne?
Ist denn diese Seekrankheit auch ein Indiz für ansonsten stressanfällige Menschen? Also kann man das übertragen aufs richtige Leben? Wer nicht seekrank wird, der ruht eher in sich und wer schnell seekrank wird, der hat zu viel Stress?
Würde ich im Impuls sagen, nee, kann man nicht. Wäre jetzt wissenschaftlich zu untersuchen, weil da habe ich keine Zahlen. Es gibt aber andere Dinge, wo ich sagen würde, da gibt es einen deutlichen Zusammenhang, müssen wir auch noch untersuchen. Und mein Stichwort, und das ist immer völlig, schütteln die Leute den Kopf, ist Hingabe. Jemand, der Probleme mit Hingabe hat, der wird leichter seekrank. Und wenn ich mich hingeben kann, das hat ja ganz viele Facetten, eben auch der Bewegung, der Unterlage.
Und auch nicht Kontrolle abgeben.
Genau. Das ist ja die Kehrseite von Hingabe, ne? Also mich auch mal hingeben. Und das ist so, dass ich mich auf dem Schiff im Grunde der Bewegung hingebe, ne? Und mich eben nicht festhalte und zentral stehe.
Verstehe. Und wenn ich alles kontrollieren will, dann passiert es noch schneller.
Genau, ja. Und das ist auch witzig. Viele Leute sagen, ja, aber ich habe auch so ein schlechtes Gleichgewicht. Sag ich, hat damit nichts zu tun. Je besser dein Gleichgewicht, desto leichter kannst du seekrank werden, weil die Systeme sich stärker prügeln, wenn sie besser sind.
Krass. Ne? Super spannend.
Leute fragen mich immer, hast du mal einen Tipp gegen Seekrankheit? Sag ich, nee, vergiss es. Gibt keinen Tipp. Du musst dich mit dir auseinandersetzen. Und, das ist aber nicht so eine reine Psychosache, lösen tue ich das tatsächlich auf Balancebrettern, wo eben dann die optischen Reize entkoppelt werden vom Gleichgewicht. Das ist die Lösung. Und dann kommen natürlich Leute noch mit ihren kleinen Päckchen. Es gibt Leute, die Angst haben. Es gibt Leute, die eben so viel Stress haben, wo wir darüber reden müssen. Also über den Stress, ne, wie du sagst, generell im Leben. Und dann gibt es noch andere Faktoren, wo das super spannend ist, wo du denkst, hä, das hat damit auch zu tun? Ne?
Worauf bist du als Psychologe eigentlich spezialisiert?
Also ich nenne mich ich bin Spezialist für maritime Psychologie.
Tatsächlich für diese Seekrankheitsgeschichte?
Ja, nicht nur. Das ist ein Thema, was so ein bisschen ein Schattendasein geführt hat. Es gibt ganz wenig Psychologen, die zur See gefahren sind, die das können. Und es gibt ganz wenig Seeleute, die dann Psychologie studiert haben. Deswegen ist diese Überschneidung, den gibt es fast nichts. Aber es gibt einen unheimlichen Bedarf. Also wir sprechen zum Beispiel über Einsamkeit. Die Schiffe werden immer größer, immer weniger Besatzung. Und das ist wirklich eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf. Die drehen wirklich durch, die Jungs da, ne? Und Mädels.
Auf diesen riesigen Containerschiffen, wie viele Menschen, wie viel Personal ist da?
Ja, das kommt drauf an. Also auf den allergrößten sind vielleicht noch 20 Leute.
20 Leute?
Ja, vielleicht sogar noch weniger.
Die sind wie lang? 400 Meter?
Ja, das ist völlig irre. Also es ist eine Stadt. Und die sehen sich nicht. Also vielleicht in der Messe beim Essen, aber meist sind dann auch die Hälfte auf der Wache. Ja, und dafür sind wir nicht gebaut, wir Menschen. Wir sind soziale Wesen.
Naja, wir sind auch nicht dafür gebaut, dass wir jahrzehntelang in so einem Leuchtturm leben. Westküste Norwegens, oder?
Das stimmt. Ja, da. Das stimmt schon, na klar. Nee, aber also maritime Psychologie ist halt, da geht es um Crewmanagement, da geht es um Stressfaktoren. Man hat jetzt festgestellt, dass Kapitäne Führungskräfte sind dass die vielleicht mal ein Führungskräftetraining bräuchten, ne? Und nicht immer den Leuten einen hinter die Ohren hauen. Gut, das ist heute auch anders, aber es ist noch schon sehr traditionell teilweise, ne?
Nochmal zurück zu der Leuchtturmzeit. Kannst du spontan sagen, was so wirkliche absolute Glücksmomente waren für dich?
Also wenn du mich jetzt fragst, ist das anders, als wenn du mich in 2 Stunden fragst. Das ändert sich immer so. Aber ich habe schon so Bilder, wo ich so im Sonnenuntergang da auf der Kanzel stehe oder sitze, manchmal auch mir einen Stuhl genommen, kleinen schottischen Single Malt dazu und dann in den Sonnenuntergang zu gucken, so ein öliges Meer, ne? Das ist schon cool. Aber es gibt eben deswegen, wenn du mich in einer anderen Stimmung fragst, sage ich vollen Orkan mit der Kamera schön eingepackt irgendwie in der Welle stehen oder da in den Felsen rumkraxeln und sie richtig so, ne? Das kommt drauf an. Aber ein Bild, was mir wirklich, wirklich so im Herzen hängen geblieben ist, auch mit der ganzen Palette der Wahrnehmung, ist mit meiner einjährigen Tochter, nee, nicht mal ein halbes Jahr war die da im Bauchgurt, im Café zu arbeiten, Geruch von Kaffee, Waffeln. Und dann saß immer eine Möwe oben auf dem Schornstein und hat geschrien. Und der Sound, der kam immer durch den Kanal, immer in die Küche rein, ne, also durch diesen Schornstein. Und dann haben wir das vorbereitet, das Café für die Gäste, Waffel, Kaffee. Und dann haben wir Jan Gabarek angemacht. Das ist dieser norwegische Jazz-Saxophonist, der so ein bisschen spezielle Musik macht. Und das sind, und dann meine Tochter dabei. Und also das war irgendwie so ein totaler Glücksmoment, echt.
Man müsste sehen, oder die beiden als Hörerinnen und Hörer müssten sehen, wie deine Augen jetzt gerade dabei leuchten. Anderes Ende der Fahnenstange, schlimmste Momente, lass mich mutmaßen, als die Ausweisung kam, oder? Aus Norwegen.
Ja, das war richtig hart. Das war eine, da hast du recht, ja. Das ist einer der.
Also wir wollen die Hintergründe jetzt gar nicht aufdröseln, aber es hieß, du bist eigentlich illegal im Land.
Ja, genau.
Nach
ja.
vielen, vielen Jahren.
Ja, genau, ja. Naja, das Tragische war, das war der Moment, wo ich die Staatsangehörigkeit haben wollte und es war ein bürokratischer Fehler, den ich gar nicht, ich konnte da nichts für und da so wollten die mich ausweisen. Ne?
Innerhalb von?
2 Wochen raus.
Und du hast es dann aber geschafft, weil du gedroht hast, in Anführungsstrichen die Presse einzuschalten. Ne?
Also ich habe nicht gedroht, ich drohe eigentlich selten, ich sage, was ich dann tun werde. Also das Auswärtige Amt oder das Einwandereramt, das ist dasselbe bei uns in Norwegen, sagte, naja, wenn die Polizei dir so einen Fehler macht, ist das nicht unser Problem. Ne? Da darfst du eben nicht drauf hören. Und meine Drohung war oder meine Prophezeiung war, wenn ihr das durchzieht, dann werde ich an die Presse gehen und die nimmt das ganz gerne, weil das Ausländeramt sagt, dass du nicht der Polizei trauen darfst. Ne? Und damit habe ich die so gegeneinander ausgespielt, dass das im Grunde nicht...
Und dann durftest du bleiben.
Das ging ganz schnell dann. Ja.
Innerhalb und von du Tagen. Bist ja dann auch Norweger geworden.
Richtig.
Ja. Ist das ein besonders feierlicher Akt? Was passiert da?
Ich habe da mein Leben lang drauf hingearbeitet und das war mir so am Herzen. Und dieser ganze Prozess hat mir das so um die Ohren gehauen, dass da 0,0,0 Feierlichkeit drin war. Die haben also, ne, das kam dann innerhalb von Tagen, hatte ich ohne das zu beantragen die Aufenthaltsgenehmigung und eine Woche später den Pass in der Post, was gar nicht geht eigentlich. Aber die haben so einen Schiss gekriegt, dass das, also ich habe es nicht mal beantragt dann mehr. Ne? Es war einfach alles automatisiert und irgendwer hat das in die Wege geleistet. Und dann noch eine Woche später kam so ein Brief vom Bundeslandpräsidenten, die machen so einmal im Jahr so ein Einwandererfest, heißt das. Da werden irgendwie ein paar ausgesuchte Einwanderer eingeladen, ne, so für die Kamera, dann gibt es eine norwegische Flagge. So einen alkoholfreien Champagner und dann wird gefeiert und dann muss man sagen, wie stolz man ist und so. Ne? Und ich habe nur gesagt, du kannst es, die Handbewegung können die Hörer Gott sei Dank
die Fingerbewegung
sehen.
Meinst du?
Ja, genau. Aber da war ich echt durch. Ne? Da war irgendwie.
Ja. Jetzt bist du seit letztem Jahr wieder zurück in Deutschland, in Hamburg. Mhm. Und hast, ich weiß gar nicht, ob im Vorgespräch oder ob du es in deinem Buch geschrieben hast, du willst jetzt wieder mehr Zeit mit den Menschen, die du liebst, verbringen. Hast du das vernachlässigt über viele Jahre?
Ich habe das versucht zu halten, wie es geht, aber das ist halt eine irre Entfernung. Und
du hast 2 erwachsene Töchter?
Ich habe 2 erwachsene Töchter, genau. Und die eine, die musste ich halt, als sie relativ klein war noch, oder habe ich hinter mir gelassen, musste ich nicht. Das war die schwerste Entscheidung wahrscheinlich, ne, dass ich mich da entscheiden musste.
Wie ist euer Verhältnis heute?
Wir haben ein super Verhältnis. Wir haben auch schon eine Menge Projekte. Die ist Fotografin und Psychologin in Berlin und macht super tolle Projekte. Und wir haben ein super Verhältnis. Also ganz schön. Ich bin ja schon Großvater, ne? Sieht man ja auch.
Na natürlich, sieht man das nicht. Und jugendlicher 60-Jähriger.
Ja, genau. Ja, danke. Aber sieht nicht so aus. Nee, wir haben ein tolles Verhältnis. Ganz schön. Und mit der Jüngeren auch. Wir sind sowieso immer sehr verbunden gewesen, ne? Mit der Jüngeren sowieso. Also das ist ganz schön, ja. Aber die Jüngere ist ja in Norwegen, ne? Also die Jüngere ist in Norwegen, die ist 20 jetzt, Ananda, die ist in Norwegen, studiert Psychologie.
Natürlich.
Nein, ich habe da nichts mit zu tun.
Nein. Ein Schelm, wer Böses selber denkt, ne? Keinerlei Einfluss genommen.
Nein, nee, wirklich nicht. Aber genau, also Familie, meine Mutter lebt noch und naja, es ist halt so, ne? Das ist meine Zahl, es gibt immer schöne Zahlen für sowas. Ich bin in 30 Jahren Norwegen 4-mal zum Geburtstag eingeladen worden. Die sind alle nett und ich bin ganz beliebt. Ich habe eine Menge Bücher gemacht und war super in Kontakt. Aber es gibt so eine bestimmte Grenze. Das ist zu privat. Ne? 4-mal in 30 Jahren. Mhm. Und ich bin jetzt im ersten Jahr in Hamburg, bin ich, glaube ich, auf 20 Geburtstagen gewesen oder so. Ich weiß es gar nicht. Also so, aber gefühlt 20, sagen wir mal. Das ist eine völlig andere Anbindung.
Ne? Bist du angekommen jetzt?
Ja.
Das ist schön.
Ja, ich bin wirklich angekommen und mir macht es Freude, mit der Sehkrankheit zu arbeiten. Es macht mir Freude, Menschen zu sehen. Es gibt fachliche Verbindungen, also maritime Psychologen, Luftfahrtpsychologen, Notfallpsychologen habe ich eine Menge Kontakte jetzt. Einfach schön, aber auch andere Leute. Und ich mag auch meine Geschichte erzählen. Ich glaube, das kann auch eine Inspiration sein für Leute, wirklich ihre Träume zu leben.
Absolut.
Und nicht immer auf irgendwen zu schieben, dass sie es nicht tun.
Ne? Und sich in diese Unsicherheit zu begeben, die wir ja schon besprochen haben. Es gibt ja Orte, die man ganz individuell, ganz persönlich mit einer Melodie, mit einem Song verbindet. Gibt es da einen Song, den du mit dem Leuchtturm verbindest?
Natürlich, Otis Redding is sitting in the dock of the bay. Ja, das ist der Anfang. Das ist so der, habe ich schon, bevor ich wieder zurückgewandert bin, habe ich dieses Bild gesehen, wie ich so als alter grauer Mann auf dem Poller in Hamburg sitze. So geht das Buch auch los. Aber das habe ich schon 2 Jahre vorher oder ein Jahr vorher gesehen, dieses Bild. Ne? Und dachte, ja, sitting in the dock of the bay, obwohl ich halt, also es ist ja ein sehr melancholisches Lied. So fühle ich das dann. Ich bin ja ein super glücklicher Mensch und bin eigentlich total happy immer. Aber ich bin gern da unten am Hafen. Ich gucke genau den Schiffen gerne zu, wie die da so. Ich mag auch die Geräusche und das Licht, gerade am Abend, wenn es so eine blaue Stunde. Ne?
Ja, toll.
Das ist mag ich. Ja, und den Song mag ich auch.
Dann spielen wir den sehr gerne für dich, Thomas.
So, ja, ja, danke, schön.
Otis Redding.
Ja.
Ja. Und ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Wünsche dir nur das Beste. Bleib gesund. Sag gerne nochmal, Windstärke 15 heißt dein Buch, wo die Freiheit wohnt, mein Leben im Leuchtturm am Ende der Welt. Und jetzt wieder in Hamburg. Vielen herzlichen Dank, Thomas Bickert.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.